Und dann hätte man ja denken können, okay, abends ist es wieder gut. Aber es wurde nie wieder gut. Also seit dem Tag habe ich massive Beschwerden, ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stefanie Stahl, psychologische Psychotherapeutin, Podcasterin und Buchautorin. Und heute ist Franziska bei mir und sie bringt ein ungewöhnliches Thema mit. Und zwar leidet sie seit 30 Jahren daran, dass ihr immer wieder ganz schnell übel wird, wenn sie irgendetwas isst oder trinkt. Und diese Übelkeit, die kann dann auch wirklich länger anhalten. Und es konnte überhaupt keine organische Ursache gefunden werden. Also rein aus medizinischer Sicht ist sie völlig gesund. Und sie vermutet, dass dahinter ja eine psychische Ursache stecken muss. Und genau die wollen wir jetzt in dem gemeinsamen Gespräch ergründen. Ja, hallo Franziska. Schön, dass du da bist und genau, wir springen direkt ins kalte Wasser. Welches Thema hast du mitgebracht für dieses Gespräch?
Ja, ich habe das Thema mitgebracht, dass ich seit ja schon ziemlich genau 30 Jahren ja heftige körperliche Symptome und Beschwerden habe, vor allem rund um Essen und Trinken. Ja, das kam sehr plötzlich und hat angefangen mit einer Übelkeit nach einer Geburtstagsfeier und seitdem kann ich eigentlich ja nur noch sehr eingeschränkt essen und trinken. Ja, und ich habe natürlich alles versucht in den Jahrzehnten, habe mich natürlich medizinisch untersuchen lassen, habe mich therapeutisch begleiten lassen, habe alles Mögliche versucht, aber es hat sich auch immer mal wieder verändert. Aber von der Tendenz her wird es eigentlich eher immer weniger, sage ich mal, noch weniger. So.
Sag mal, was ist da passiert vor 30 Jahren? Was war die auslösende Situation?
Also ich war schon in einer sehr schwierigen Lebenssituation grundsätzlich. Mein Studium war zu Ende. Das war, ich hatte nicht so richtig die Perspektive oder konnte mir nicht vorstellen, was ich beruflich danach damit machen möchte. Ja, mein Freundeskreis hat sich so ein bisschen aufgelöst.
Weil?
Weil, also zum einen, ja, gab es irgendwie im Freundeskreis eine Situation, wo mich manche oder einige der Freunde eben als schuldig empfunden haben, dass ich eine andere Freundschaft zerstört hätte. Da habe ich mich dann sehr verlassen und allein gefühlt. Ja, und dann habe ich noch in der Zeit meinen späteren Mann kennengelernt, den ich dann auch geheiratet habe. Und da habe ich, also eigentlich war ich ein bisschen wie so vorm Scherbenhaufen gestanden. Also ich wusste nicht, was ich beruflich tun soll. Meine Freunde waren weg, weil die teilweise dann auch weggezogen waren nach dem Studium. Und mit dem Mann, der eigentlich sozusagen mein Traummann gewesen war, habe ich relativ schnell gemerkt, das Zusammenleben ist eher ein Albtraum. Und ich wusste mir überhaupt gar keinen Rat und wusste mir gar nicht zu helfen.
Also hattest du in ganz vielen Lebensbereichen eigentlich die Kontrolle verloren?
Völlig, total. Mhm. Ja, und ich habe mich auch total allein damit gefühlt. Also ich hätte nicht gewusst, an wen ich mich hätte wenden können oder ja.
Ja, die Franziska hatte ja eine ganz schwierige Lebensphase, in der sie sich befunden hat, wo ihr das erste Mal passiert ist, dass sie so krass irgendwie reagiert hat. Und es geht ja letztlich immer um die psychischen Grundbedürfnisse, die uns ja bestimmen. Es geht ja gar nicht um so wahnsinnig viel. Und bei Franziska waren wie so oft natürlich alle psychischen Grundbedürfnisse betroffen. Also erstmal ihr Grundbedürfnis nach Bindung. Die Freunde, Freundinnen hatten sie zum Teil verlassen, hatten ihr dann einen Schuldvorwurf gemacht, den sie auch als ungerecht empfunden hat. Da war schon mal ihr Bindungsbedürfnis frustriert, als auch in ihrer Ehe. Sie war ja dann doch gar nicht so glücklich mit ihrem Mann. Dann war natürlich sehr betroffen ihr Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, weil sie ja gar keinen festen Boden unter den Füßen hatte. Also weder beruflich Da fühlte sie sich am Schwimmen. In ihrer Ehe war sie nicht mehr zufrieden mit den Freundinnen. Das lag ja alles nicht so in ihrer Hand. Also sie hatte auch einen massiven Kontrollverlust. Das alles macht natürlich ganz viel auch mit dem Selbstwertgefühl, was ich aber denke, was schon per se wahrscheinlich nicht so stabil war. Also ihr Bedürfnis nach einem guten Selbstwertgefühl und Selbstwerterhöhung, das ja das dritte psychische Grundbedürfnis ist, war natürlich auch stark betroffen. Und damit ist natürlich auch das letzte Grundbedürfnis mit eingepreist, nämlich das Bedürfnis nach möglichst guten Gefühlen und Unlustgefühle zu vermeiden. Nein, sie hat sich ja wirklich gar nicht gut gefühlt in dieser Lebensphase. Das heißt, alle vier Grundbedürfnisse waren frustriert. Und ich denke aber, vor allem das nach Kontrolle und Autonomie war da besonders berührt. Und da schauen wir auch noch im weiteren Gespräch, wie stark eben diese vier Grundbedürfnisse betroffen sind. Vor allem ihr Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Und was ist dann passiert?
Also, es fing schon damit an, dass ich habe natürlich Stresssymptome gehabt. Eins dieser Stresssymptome war auch, dass ich einen Pilz im Mund hatte und dann konnte ich zum Beispiel überhaupt nichts mehr essen, was mit Zucker, irgendwie mit Zucker zu tun hatte. Damit fing es schon mal an. Und dann habe ich eben meinen eigenen Geburtstag gefeiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war der 29. Und im Nachhinein habe ich oft gedacht, ich habe das mit Freunden gefeiert, die dafür auch gekommen sind. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ich glaube, ich habe mich auch wirklich auch an diesem Geburtstagsabend sehr allein gefühlt. Also alle waren da, aber ich war eigentlich nicht im Mittelpunkt, sondern ich war irgendwie so ein bisschen so eine Randfigur. Und da habe ich so wie immer, ich habe jetzt nicht viel getrunken, einfach nur so ein bisschen Glas Sekt oder zwei. Und mir ist davon übel geworden und musste mich am nächsten Tag auch übergeben. Und dann hätte man ja denken können, okay, abends ist es wieder gut. Aber es wurde nie wieder gut. Also seit dem Tag habe ich massive Beschwerden, ja.
Und welcher Art?
Also viel mit Übelkeit. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, es gibt ja Kopfweh und es gibt Migräne. Und das ist so eine Migräneform von Übelkeit. Also es ist nicht so, dass das so ein bisschen ist und dann geht es wieder weg, sondern das kann mich dann auch Tage, teilweise auch Wochen begleiten. Und dass ich dann wirklich auch sozusagen im abgedunkelten Zimmer nur noch im Bett liege und zu gar nichts mehr fähig bin. Und das kann ausgelöst werden durch, keine Ahnung, ich esse eine Pizza. Mhm. Also es ist, kann durch Kleinigkeiten, kann das passieren.
Ja. Und medizinisch haben die gar nichts gefunden?
Nee, gar nichts. Es ist immer so, dass ich immer völlig gesund bin. Tatsächlich auch, also in allen Bereichen, immer.
Und was ist deine persönliche Erklärung, was das ist?
Meine persönliche Erklärung, also ich glaube tatsächlich, dass das offensichtlich die einzige, mein System offensichtlich das als einzige Möglichkeit sieht, zu zeigen, dass was nicht stimmt. Also dass es irgendwie das, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Also auch für mich selber, dass ich selber darauf hingewiesen werde und sehe, okay, ich muss mich um mich kümmern, ich muss irgendwas tun.
Was ist denn so grundlegend nicht in Ordnung in deinem Leben, dass dein System, wie du sagst, immer zu so krassen Maßnahmen greifen muss?
Ja, das habe ich mich auch all die Jahre gefragt. Ich habe ja schon viel auch verändert in meinem Leben. Ich habe mich viel um mich gekümmert. Ich habe aber, ich habe immer noch das Gefühl, eigentlich bleibendes Gefühl, dass ich nicht eigentlich, ja, nicht die bin, die ich tief in mir drin bin. Also, dass ich mich nicht traue zu sein, wie ich bin.
Okay. Dann wäre das ja wie so ein Sinnbild, dass du Sachen in dir trägst, die nicht zu dir gehören. Verstehst du? Das habe ich gerade. Ich habe gerade diese Idee. Weil du isst was. Mhm. Übelkeit heißt ja immer, da muss was raus. Das gehört eigentlich nicht da rein. Und wenn du sagst, dass du dich nicht traust, wirklich authentisch zu sein, dann würde das ja mit implizieren, dass du manchmal was bist, was nicht wirklich zu dir gehört.
Ja. Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube schon, ja.
Also, dass da irgendwas raus will.
Ja. Ja. Ja.
Und ich denke, aber es muss hirntechnisch da irgendwas passiert sein, sowas wie eine doofe, sehr starke Konditionierung, wo dir wahrscheinlich Neuropsychologen besser helfen können als ich. Das ist leider nicht so mein Spezialgebiet, dass da irgendein komischer Link passiert ist im Gehirn. Aber wir müssen deswegen ein bisschen mehr mit der rein psychologischen Sache vorlieb nehmen. Aber meine Vermutung ist, dass da irgendeine tiefe Konditionierung passiert ist auch, die man vielleicht nochmal mit ganz anderen, vielleicht auch traumatherapeutischen Methoden bearbeiten könnte. Aber bleiben wir mal bei dem, was du eben gesagt hast. Ich meine, du kennst dich ja selbst am besten. Und wenn du sagst, und dir sind ja auch eben ein bisschen die Tränen gekommen, das hat man vielleicht auf dem Band nicht gehört, aber ich habe es gesehen, ich traue mich nicht wirklich ganz ich selbst zu sein. Könntest du da mal ein bisschen tiefer tauchen, wovon du da eigentlich sprichst?
Ja, also es ist also es geht natürlich auch sehr weit zurück. Ich habe eine Zwillingsschwester, wir sind zweieiige Zwillinge. Die ist ganz anders als ich, ja. Und wir wurden von unseren Eltern schon eigentlich von Anfang an in die Rollen gedrängt. Also ich bin die Ältere, 20 Minuten älter, und meine Schwester war immer so ein bisschen, also ich war sozusagen immer die Vernünftige, weil ich bin ja die Ältere. Und ich bin, denke ich, von meinem Naturell auch so ein bisschen zurückhaltender, bisschen vorsichtiger, bisschen ängstlicher vielleicht auch. Und meine Schwester war mehr so die Kämpferin in unserer Geschwisterdynamik und auch diejenige, also ich hätte nie mit meiner Schwester gestritten, weil ich immer wusste, ich habe keine Chance. Also ich bin eh unterlegen. Also das ist so schon auch sowas, wo ich so letztens nochmal gedacht habe. Ich denke viel in solchen
Kategorien,
so unterlegen, überlegen, schön, hässlich, Versager, erfolgreich. Mhm. Obwohl mein Verstand das gar nicht, also
will.
Gar nicht so will. Aber es ist tief in mir verankert. Und ja, ich habe sehr früh, glaube ich, einfach gelernt. Und also das ist mir ja auch bewusst, dass ich eben diejenige bin, die vernünftig ist und die die Verantwortung übernimmt. Auch ein Stück weit, denke ich, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Ich persönlich glaube, dass meine Mutter einen Sohn wollte und ich als Erstgeborene hätte wahrscheinlich dieser Sohn sein sollen. Also da war, glaube ich, schon die erste Enttäuschung da bei meiner Mutter.
Oh je.
Aber meine Mutter hätte über sowas nie gesprochen. Also die ist auch schon lange tot, mit der kann man auch nicht mehr sprechen. Aber das ist, glaube ich, was tief in mir verankert ist, dass ich eigentlich eine Enttäuschung bin für meine Eltern.
Ach je. Das ist ja ein schreckliches Lebensgefühl.
Ja, es ist, also ich merke schon auch, wenn ich drüber spreche, dass es mich sehr berührt. Aber im Alltag merkt man das ja gar nicht so. Mhm. Also im Alltag versucht man das ja auch zu kompensieren, oder ich versuche es zu kompensieren, ja, nach außen, also. Ja, aber es ist schon, ja.
Wie versuchst du das zu kompensieren?
Naja, indem ich auch Stärke zeige. Auch, ich habe ja auch starke Seiten in mir. Also es ist ja jetzt, und indem ich, ja, versuche, diese Rolle auch ein Stück weit anzunehmen und auszufüllen, die, von der ich denke, dass sie mir zugedacht war.
Ach so. Also eigentlich so, wie du wirklich bist, darfst du gar nicht sein.
Ja, jedenfalls nicht ganz. Nicht ganz so, ja.
Ich meine, das geht ja schon sehr tief. Im Grunde sprechen wir ja im Grunde über dein Existenzrecht, oder?
Ja. Ja.
Also wenn du so auf tiefsten Grund das Gefühl hast, so wie ich bin, darf ich ja gar nicht so leben. Oder ich darf vielleicht gar nicht leben. Ich hätte ja was anderes sein sollen.
Ja, ja, das stimmt.
Ich finde, das geht sehr, sehr tief. Mhm. Also es ist ja im Grunde genommen so, wie, also so wie aus dem das Kind in dir muss Heimatfilmbuch so abgemalt, ne? Also ganz tiefe Glaubenssätze, die dich von Kopf zu Fuß irgendwie so ausfüllen. Was sind deine tiefsten Glaubenssätze? Hast du da schon mal so nachgespürt für dich?
Naja, ein tiefer Glaubenssatz ist, ich kann eh nichts.
Schon mal scheiße, sag ich mal so. Was noch?
Ja, sind so Sätze, so eben. Ich bin nicht gut genug.
Ist da auch so ein ganz tiefer bei, wie ich darf nicht leben?
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich darf nicht leben, aber ich darf eben, also nicht so leben. Ich darf eben nur auf eine bestimmte Art und Weise leben.
Und wie fühlt sich das an? Wenn du jetzt so dann mit diesem Glaubenssatz und diesem Schattenkind in Kontakt bist, also welche Gefühle sind da?
Ja, es macht mich immer sehr traurig und ich habe auch immer wirklich tiefes Mitgefühl mit diesem Kind in mir sozusagen, ja, das diese Glaubenssätze in sich trägt. Aber es hat auch sowas von, ja, so ist es halt.
Also so eigentlich schon so resigniert. Also
ja, das hat auf jeden Fall.
So, was mir so auffällt, so wahnsinnig identifiziert. Also du bist ja ganz stark mit diesem Programm identifiziert. Und du setzt dich ja bestimmt nicht zum ersten Mal damit auseinander.
Nee, definitiv nicht.
Und dann stellt sich mir so die Frage, wie kommt es, dass du so stark daran glaubst, dass das angeblich wahr ist, was du da fühlst und denkst?
Also es gibt natürlich schon einen Teil in mir, der sich distanzieren kann. Und also ein Teil in mir, dem bewusst ist, dass da natürlich nichts dran ist.
Ja, ja. Dass es völlig willkürlich ist. Dass ja. Das, ja,
also diesen Teil gibt es.
Ja.
Aber der andere Teil existiert parallel dazu.
Und du kriegst die beiden nicht so gut miteinander verbunden.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es unlösbar ist. Es ist also auch nicht erlösbar sozusagen. Eigentlich müsste ich diesen Teil, der diese schrecklichen Glaubenssätze hätte, ja irgendwie mal erlösen können. Und das gelingt mir nicht.
Mhm. Bevor wir da weitermachen, möchte ich dich jetzt nochmal fragen, weil du ja gerade sehr nah dran bist an deinen Emotionen und diesen fast vernichtenden Glaubenssätzen. Kannst du mal versuchen, eine emotionale Verbindung, also eine gefühlte Verbindung aufzunehmen zu diesem Thema, das dir so oft übel wird nach dem Essen? Ob du fühlen kannst, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Einfach wirklich fühlen, nicht im Kopf erklären, sondern gibt es da irgendeine Verbindung?
Also ich fühle einen großen Widerstand. Also das ist so ein Widerstand. Ist so ein.
Wo genau im Körper spürst du den Widerstand?
Hier in der Mitte.
Im Bauch, also eigentlich genau im Solarplexus, da wo eigentlich auch so die Übelkeit beheimatet ist.
Ja.
Und was genau meinst du im Widerstand? Was ist da so widerständig? Gegen was?
Ja, es ist wie ja, wie ein Versuch, so eine Kampfansage, wie so ein Versuch zu zeigen oder eben zu kämpfen. Das ist mein Versuch zu kämpfen.
Was genau ist dein Versuch zu kämpfen?
Ja, dass ich eben, ja, ich verbinde dieses Gefühl der Übelkeit, verbinde ich mit, ja, mit, eben mit Kampf.
Also eigentlich positiv.
Ja, wenn Kampf positiv ist.
Okay, aber habe ich vielleicht falsch bewertet? Ich nehme es zurück, gehe selber nochmal tiefer. Welche Qualität hat der Kampf? Um was geht es da überhaupt?
Ja, es geht darum, eben, es geht um Selbstbestimmung, dass ich selber bestimmen darf, was ich, wer ich bin. Wie ich reagiere.
Da kommt auch ein bisschen Wut auf.
Keiner hat mir was zu sagen.
Mhm. Spannend. Ich finde das also wirklich spannend. Also die Übelkeit ist eine Kampfansage. Ist eine Autonomieansage, dass du für dich einstehst. Also doch ein bisschen positiv. Mhm. Na? Wozu brauchst du dafür die Übelkeit? Ich bin wirklich neugierig. Mhm. Ja, für mich als Psychotherapeutin ist es eben häufig so, dass ich wirklich mit meinen Klienten und Klientinnen mitreise. Das heißt, ich weiß in diesem Moment im Gespräch auch nicht, worauf das alles hinausläuft. Ich habe keinen Plan in der Tasche, warum ihr da immer so übel wird, was letztlich genau dahinter steckt. Das heißt, ich gehe wirklich neben ihr her und gucke, durch welche Landschaften wir kommen, durch welche seelischen Landschaften wir wandern sozusagen, und muss mich meinerseits auch völlig öffnen für alles, also ganz offen für diesen Prozess sein und mich überraschen lassen, was im nächsten Schritt passiert. Das ist einerseits sehr spannend, auf der anderen Seite auch nicht immer sehr haltgebend für mich, weil ich damit ja auch, ich sag mal so, jetzt gar nicht so viel Kontrolle habe. Ich muss einfach gucken, was passiert und ob ich mir letztlich dann auf das, was sie erzählt, irgendwie einen Reim machen kann. Und ich bin mal gespannt, wohin uns jetzt gemeinsam die Reise weiterführen wird. Bleib möglichst im Gefühl. Also versuch möglichst wenig mit dem Kopf zu antworten, weil die meisten besten Antworten kommen aus dem Gefühl aus. Also Übelkeit hat was mit Kampfansage zu tun. Du kämpfst um deine Autonomie. Du kämpfst um deine Authentizität, wenn ich das richtig verstehe. Und welche Funktion hat die Übelkeit? Oder welche Funktion hat es vielleicht auch, nicht alles essen zu können oder trinken zu können? Also kannst du versuchen, dir da noch mehr gefühlt auf die Schliche zu kommen?
Naja, also grundsätzlich ist es ja schon ein Thema, das mich schon sehr lange begleitet, weil das in unserer Familie eben wahrscheinlich wie in vielen anderen Familien auch sehr wichtig war, dass man sozusagen als Kind, dass man immer alles isst und trinkt.
Ah.
Also ich hätte mich nie getraut,
ach so,
zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder so.
Also. Ach so, das ist eine Revolution.
Das wäre tatsächlich eine Revolution gewesen in unserer Familie. Also das wäre ein Aufstand gewesen.
Okay, also sehr, sehr repressiv hört sich das an, dass deine Eltern sehr wenig Raum gab für dich.
Ja.
Und dass du halt wahnsinnig angepasst bist, das hast du ja auch schon jetzt in mehreren Sachen gesagt, dass du eigentlich deine Lösung immer war, um da draußen mit der Welt klarzukommen, mit den Eltern klarzukommen, dass du dich anpasst bis zur Selbstaufgabe. Und jetzt in vielen Punkten immer noch tust, aber es gibt einen Riesenteil, der denkt, ich scheiß auf euch alle, der ist auch wirklich sauer und der will das nicht. der findet das auf gut Deutsch zum Kotzen, um im Bild zu bleiben mit deiner Übelkeit. Und macht Revolution.
Ja. Das ist ein Thema oder war ein Thema in unserer Familie, wo, ja, was, also ich war auch mit 14 magersüchtig. Also es ist schon so ein bisschen, sozusagen hat schon so ein, auch so ein Fahnen in meinem Leben, ja, dass ja. Das eben, das war ein Punkt, wo ich Widerstand zeigen konnte.
Ja, ja.
Und da konnte mir auch niemand was.
Ja, die Franziska hat berichtet, dass sie eben als Jugendliche schon magersüchtig war und die Bedingungen in ihrem Elternhaus sind so ganz typisch dafür. Nämlich hat sie ihr Elternhaus als sehr restriktiv erlebt und letztlich auch als lieblos. Sie hat sich ja gar nicht so richtig wahrgenommen und angenommen gefühlt in ihrem So-Sein, also für die Person, die sie eben ist. Und sie hätte sich aber nie getraut, öffentlich aufzubegehren. Sie war ja schon als Kind hochgradig angepasst. Und dann ist eben die Magersucht, die dann eben vor allem Mädchen entwickeln, als ein autonomer Protest zu verstehen. Weil die Magersucht ist eben kein lautes Ich widersetze mich. Ja, das hätte sie sich ja gar nicht getraut. Sondern ein passiver Widerstand durch die Hintertür. Denn letztlich kann ihr keiner wirklich da reinreden, wenn sie einfach die Nahrungsaufnahme verweigert. Und das ist ja auch keine offene Rebellion, sondern eine, die so natürlich auch passiv-aggressiv ist, von wegen, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber mein Körper gehört mir, damit mache ich, was ich will. Das heißt, damit setzte Franziska oder setzen junge Mädchen einfach so ein machtvolles Zeichen nach dem Motto, hier, bestimme nur ich. Und dann ist natürlich die Kontrolle über das Essen auch ein Mittel, um einfach sich abzugrenzen, ne? Von elterlichen Erwartungen, von gesellschaftlichem Druck oder auch von so einem Gefühl der inneren Abhängigkeit, was sie ja stark hatte bei ihren Eltern. Und das führt halt tragischerweise oft dazu, dass man letztlich wieder seine Autonomie verliert, weil am Anfang ist es natürlich immer der Versuch, die eigene Selbstständigkeit zu behaupten, aber am Ende übernimmt die Krankheit die Kontrolle. Denn Magersüchtige, deswegen heißt es ja auch Sucht, finden dann von sich aus eigentlich kaum nochmal einen Weg heraus. Das heißt, die Magersucht ist im Grunde genommen der Versuch, Autonomie zu erzwingen, aber dann kippt sie sozusagen in die Selbstversklavung. Also wenn man es einfach auf den Punkt bringt, bist du bis heute der rebellierende Teenie, der gegen Normen ankämpft, der vor allen Dingen mit dem Essen, das ist irgendwie so ein autonomes Ding bei dir, da ist ein ganz tiefer Link in dir drin, ne? so ein Widerstand gegen Essen. Weil du das Gefühl hast, du kannst nicht autonom sein und dann wird dir übel. Ist ja eigentlich für heutzutage, du bist groß,
ja,
aber ein Teil deines Gehirns hat das natürlich noch nicht verstanden. So sind ja unsere Gehirne. Bist frei, kannst essen, was du willst oder es auch bleiben lassen. Aber tief in dir drin bist du ja immer noch rebellisch und agierst es am Essen aus.
Mhm. Ja, also das war damals mit dem Mann, also mit meinem späteren Ehemann dann auch so ein Thema. Im Prinzip war es da auch wieder ein Thema, dass ich hätte gern mit ihm, also als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch viel einfach unternommen in der Natur oder sind zusammen spazieren gegangen. Und das ist dann, als wir geheiratet haben, war das alles gar nicht mehr möglich. Und die einzige Möglichkeit für ihn oder die einzige Sache, auf die er Lust hatte, war dann zusammen was essen zu gehen.
Das fand ich dann wieder zum Kotzen.
Und ich wollte oft gar nicht essen. Also ich hatte oft gar keinen Appetit oder keinen Hunger, aber ich wollte natürlich Zeit mit ihm verbringen. Und dann habe ich oft, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir in der Eisdiele waren und ich habe einen riesigen Eisbecher bestellt und ich hatte nicht einmal Lust auf Eis. Und ich habe mich aber irgendwie nicht in der Lage gefühlt,
Ja.
Das irgendwie, also diesen Konflikt irgendwie anzugehen oder irgendwie.
Ja. Also du bist da auch so angepasst und anstatt zu sagen, hey, komm, Mensch, wir waren doch früher so viel in der Natur, lass das so machen, ich habe keinen Bock immer essen zu gehen oder lass einen Kompromiss machen, wir gehen erst schön wandern, ne? Und dann gehen wir was essen. Also voll in diesem überangepassten Modus. Und im tiefsten Inneren hast du ja von deiner Kindheit nicht verstanden, dass Beziehung nicht etwas ist, was du einfach über dich ergehen lassen musst, weil das ist ja dein Beziehungsmodus zumindest damals gewesen, sondern etwas, das du mitgestalten kannst. Mhm. Und deine Gestaltungsmöglichkeit, die du wählst, ist dann im Grunde eine passiv-aggressive Strategie, weil dann, wenn dir übel wird und du dich erstmal wieder tagelang hinlegen musst, machst du dem anderen ja auch einen Strich durch die Rechnung, ne?
Ja.
Das ist dann deine heimliche Rache. Für das in Anführungsstrichen erzwungene Essen. In Anführungsstrichen deswegen, weil du natürlich heute groß bist und frei. Und natürlich darfst du deine Meinung sagen und natürlich darfst du sagen, ich habe überhaupt keine Lust, Eis essen zu gehen. Oder wenn ich schon mit dir gehe, dann nur, weil ich Zeit mit dir verbringen will, aber ich trinke einen Kaffee, ich will kein Eis oder was auch immer, ja?
Ja, also es ist, glaube ich, wirklich so, dass das so mein Terrain ist, mein Gebiet, wo ich meine Autonomie lebe.
Ja. Ja, es ist vielleicht ein ganz schön hohen Preis, oder?
Ja, es hat einen hohen, das stimmt, ja. Ja.
Ja. Also im Grunde genommen, Franziska, wenn man mal ganz nüchtern auf die Fakten guckt, müsstest du dich einfach neu entscheiden. Es ist ja eine Entscheidung, die du getroffen hast. Unbewusst zwar, aber jetzt, spätestens jetzt, ist sie dir ja bewusst. Jetzt hast du ja Zugriff auf das Programm. Und jetzt könntest du dich neu entscheiden.
Also ich habe mich ja auch in der Vergangenheit, also habe ich sozusagen ja auch gedacht, ich hätte mich schon öfter mal neu entschieden. Also ich habe mich dann zum Beispiel entschieden, eben nicht mehr Vollzeit zu arbeiten und die Zeit, die ich dann hatte, auch genutzt, neue Freundschaften zu schließen. Ich habe mich irgendwann entschieden, meine Ehe zu beenden. Also ich habe mich, also das sind alles Entscheidungen gewesen, die ich vor diesem Hintergrund getroffen habe, zu sagen, ja, ich möchte mir das Leben leben, was ich mir vorstelle. Aber diese Entscheidungen waren gut, ja, die haben auch sehr viel Positives in meinem Leben bewirkt. Aber an dem Punkt, was jetzt eben, was die Übelkeit betrifft und so, hat das nie irgendwas geändert.
Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also ich habe den Eindruck, dass dir eben auch zum ersten Mal klar geworden ist, welche Funktion die Übelkeit erfüllt. Und sie hat ja noch eine zweite Funktion, die mir eben klar geworden ist. Sie hat dir das Recht gegeben, deine Arbeit zu kürzen, dich von deinem Mann zu trennen, weil das ist das Symptom, um das du dich ja offiziell kümmern darfst.
Ja, das stimmt.
Das heißt, die Übelkeit ist deine Begleiterin, die dir überhaupt das Recht, zu dem Recht verhilft, autonome Entscheidungen treffen zu geben. Das heißt, er hat eine hohe positive Funktion in deinem Leben. Ja. Denn ich weiß nicht, ob du dir das Recht genommen hättest, dich zu trennen oder deinen beruflich runterzukürzen, wenn du nicht die Begründung und damit Rechtfertigung gehabt hättest, diese Übelkeit, so kannst du ja nicht weitergehen, ich muss was in meinem Leben verändern.
Ja, das stimmt definitiv.
Also hat sie ja gleich zwei Funktionen. Sie ist A, die Rebellin, ja, und B, diejenige, die dir die Erlaubnis gibt, dein Leben zu gestalten.
Ja, ja. Ja, diese positive Funktion ist mir durchaus bewusst und in gewisser Weise bin ich dem auch dankbar, ja, weil ich schon rückblickend denke, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Oder wäre auch nicht die, die ich jetzt heute bin.
Ja, aber es ist ja eben, es bleibt ja noch absurd, Franziska. Und ja, das zeigt eben, wie stark du eben auch identifiziert bist.
Ja.
Ja. Weil natürlich, du kannst doch machen mit deinem Leben, was du willst. Dafür brauchst du doch keine Übelkeit. Also damit belastest du dich auch total. Natürlich steht es dir zu, völlig freie Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja.
Also du bist noch ganz, ganz tief in dieser Matrix und auch letztlich in der Loyalität zu deinen Eltern verhaftet, die dir nicht erlaubt oder du gibst dir nicht die Erlaubnis, deine alten Glaubenssätze loszulassen und dir damit aber auch einzugestehen, dass es wirklich schwierig war mit deinen Eltern, wirklich. Also ihnen wirklich mal auch ihre Fehler vor die Tür zu stellen.
Ja, ja. Also ich habe mich natürlich auch in dem Moment der Magersucht ist mir ja sofort auch in einem therapeutischen Setting. Und das ist ja auch keine, ich sage jetzt mal Krankheit, obwohl es keine Krankheit ist, ja, die jetzt in einem halben Jahr erledigt ist, sondern sich ja auch über viele Jahre einen begleitet. Und ich habe natürlich in diesen ganzen therapeutischen Settings und Begleitungen und habe ich mich natürlich mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter auch und auch mit meinem Vater auseinandergesetzt und habe das auch, ja, für mich gar nicht. Also ich persönlich, ich denke, ja, mein Verstand denkt, dass ich das auch, dass ich das für mich klar habe. Ich weiß, meine Eltern die waren immer mit sich beschäftigt und die haben eigentlich von uns als Kindern erwartet, also dass wir funktionieren, ja, und dass wir auch ein Stück weit, wahrscheinlich auch ein Stück weit ihre Ehe retten. Ich glaube nicht, dass es eine sehr...
Ich glaube, dass dir das bewusst ist, ja. Rational. Also meine Erfahrung ist aber, dass wenn Menschen noch tief an ihrem alten Programm festhalten, das tust du ja, das haben wir ja hier festgestellt, du bist wieder besseres Wissen, stark identifiziert. Dass es eigentlich immer darauf hinausläuft, dass man zwar theoretisch weiß, meine Eltern haben an vielen Stellen, ich sage es jetzt mal sehr krass, versagt, aber im tiefsten Inneren die Loyalität zu ihnen immer noch aufrechterhält. Denn wenn du wirklich so auf einer emotionalen Ebene dir eingestellen würdest, das war richtig scheiße, was ihr da gemacht habt und ihr habt uns gar nicht gesehen und auch wirklich die ganze Wut mal zulassen würdest, die damit natürlicherweise verbunden sein müsste, dann müsstest du wirklich aus dieser tiefen Loyalität raus und erst das würde den Weg freiräumen, wirklich für neue Programme. Und ich glaube, etwas in dir im tiefsten Inneren, auch wenn dir rational ist, alles klar ist, beschützt deine Eltern nach wie vor. Und ist immer noch das loyale Mädchen. Kannst du da versuchen, nochmal hineinzufühlen?
Ja, ich glaube, es geht irgendwie immer, letztendlich ja immer darum, also dieses Bedürfnis, am Ende geliebt werden zu wollen.
Richtig. Und nämlich auch von Mama und Papa und vor allem von denen, das sind die allerwichtigsten. Kannst du da mal hinspüren, bitte? Was geht da gerade in dir vor?
Naja, es ist halt sehr schmerzhaft zu fühlen und zu wissen, dass es... Ja, dass dieses Bedürfnis eben nicht, also von meiner Mutter kann es nicht mehr erfüllt werden, die ist lange tot. Und ja, also eben, mein Vater kümmert sich und ist, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, aber er hat eben auch seine eigenen Grenzen. Und dieses, also, ich meine, ich bin damals fast gestorben und habe die Erfahrung gemacht, dass es am Ende dazu geführt hat, dass meine Eltern mich eigentlich komplett abgelehnt haben.
Oh je. Das ist ja furchtbar.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ich, also, dass es einen Teil in mir gibt, der mich beschützt, dass ich diese Erfahrung nicht nochmal mache. Dieses, ja, es ist ja eine sehr existenzielle Erfahrung.
Ach so, das macht natürlich totalen Sinn. Ich formuliere es mal so mit meinen Worten, ob ich dich richtig verstanden habe. Dass das Festhalten an deinem negativen Selbstbild mit deinen negativen Glaubenssätzen auch dein Schutz ist, dich so zu verhalten, also so richtig zu verhalten, in Anführungsstrichen, dass du nie wieder Gefahr läufst, so existenziell abgelehnt zu werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja.
Okay, das heißt, das fühlt sich im Moment viel zu gefährlich für dich an, deine Glaubenssätze zu verändern, weil das würde ja auch zu anderen Verhaltensweisen führen und damit ist in deinem Gehirn das so abgespeichert, dann laufe ich wieder Gefahr, dass ich existenziell verlassen bin.
Ja. Ja, und einer meiner tiefen Glaubenssätze ist auch, ich kann nicht allein überleben.
Ja, genau. Das, ja. Der ist evolutionär auch völlig richtig, ne? Aber es ist einfach nur ein Ausdruck von deinen ganz, ganz tiefen Erfahrungen, die du gemacht hast, die super existenziell sind von Ablehnung und nicht angenommen sein, nicht in der Verbindung sein, dass dein ganzes Programm dich eigentlich davor beschützen will, nochmal in die Nähe einer solchen Existenzangst zu kommen. Und deswegen bleibst du identifiziert, weil dann weißt du, wie du es richtig machen kannst, nämlich dich anpassen. Und gleichzeitig hast du ein tiefes Dilemma mit in dir, weil ein Teil in dir will unbedingt eigentlich du selbst sein, authentisch sein. Und der geht einher mit dieser Übelkeit, weil das deine Rebellion ist gegen Bevormundung und Anpassung. Und dein Buddy, also dein Kumpel ist, der dir erlaubt, immer mal wieder gründlich für dich selbst zu sorgen.
Ja, und so eine Art Insel letztendlich, die ich mir geschaffen habe, wo ich das ausleben kann.
Ja. Ja, und da sind wir wieder bei der Entscheidung. Die Frage ist, willst du es wirklich loswerden oder bringt dir die Übelkeit so viel in deinem System, dass du sagst, das ist mir den Preis wert?
Ja. Nee, also. Ich würde schon gern. Ja. Freier leben, frei entscheiden.
Mhm. Ja. Also, es geht ja wirklich um diese geradezu, also wirklich traumatischen Erfahrungen, die du eigentlich gemacht hast in Sachen Ablehnung und ich darf nicht sein, wie ich bin. Und dass du dann immer wieder aus der Verbundenheit geflogen bist. Eigentlich auch mit deinen Freundinnen damals nochmal. Es gibt ganz viele Situationen, wo du dich einfach nicht verbunden fühlst. Und ganz viel tust aber dafür, um verbunden zu sein. Nämlich, dass du dich wahnsinnig anpasst und verbiegst. Und dann kommst du wieder ins Dilemma mit der Autonomie. Das heißt, es wäre halt ganz wichtig für dich, dass du diesen Weg jetzt nochmal weiter beschreitest. Und diese Sachen bearbeitest, ja, diese Angst vor Ablehnung und dich traust immer mehr, du selbst zu sein. Also im Grunde wäre es schon sehr gut, du würdest noch so ein paar psychotherapeutische Stunden nehmen, beziehungsweise dich nochmal begleiten lassen. Oder versuchen nochmal sehr tief in das Heimatkindbuch einzusteigen. Weil du bist sehr reflektiert, du kannst sicherlich auch einiges so machen, aber trotzdem, es ist, sitzt sehr existenziell tief. Ich denke, was uns heute hier ziemlich gut gelungen ist, ist nochmal richtig die Sinnhaftigkeit von dem Ganzen zu reflektieren, dass du überhaupt nochmal ganz klar für dich hast, was das alles soll und wofür das steht und
ja.
Welchen positiven Nutzen Letztlichkeit die Übelkeit für dich hat. Und welchen positiven Nutzen es letztlich auch für dich hat, in deinen alten Glaubenssätzen festzuhalten. Und letztlich dadurch auch nochmal an der Loyalität zu deinen Eltern, denn wenn du dir eingestehen würdest, das war richtig scheiße, was ihr damals gemacht habt, also die Verantwortung ihnen übergibst, um entsprechend zu sagen, ich bin okay, ich bin völlig okay, wie ich bin, ihr habt die Fehler gemacht, opferst du ja auch wieder ein Stück Bindung zu deinen Eltern.
Mhm.
Und da das aber ja deine größte Angst ist, Bindungsverlust, kannst du ja über die Brücke nicht gehen.
Mhm. Ja, das stimmt.
Also für die Autonomie müsstest du ein bisschen mehr Bindung aufgeben, was nicht heißt, dass du dein im Moment positives Verhältnis zu deinem Vater opfern müsstest, aber innerlich für dich zu einer klaren Haltung kommst, die unbedingt darauf hinauslaufen muss, dass du vollkommen ein tolles Kind warst und völlig in Ordnung warst und bist, dass du heute ein wunderbarer Mensch bist. Darauf muss es am Ende des Tages hinauslaufen.
Mhm.
Aber da ist die Angst, aus der Bindung zu fliegen bei dir, die Verlustangst, diese existenzielle Angst, verstoßen zu werden, so groß, dass du lieber die Autonomie als die Bindung opferst, was verständlich ist. Eine völlig psycho-logische Entscheidung. Weil ohne Bindung geht gar nichts. Hast du eben auch gesagt, ohne Bindung sterbe ich oder ich kann allein nicht leben. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr viel und sehr tief. Ich habe das Gefühl, wenn du hier rausgehst, hast du noch mal ein paar Sachen, wo du richtig noch mal neu nachfühlen und denken kannst. Also das sind so ein paar Sachen, doch viel klarer geworden sind, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, oder sehe ich das falsch?
Ja, was mir vor allem nochmal bewusst geworden ist, oder ist eben, wie stark ich damit noch identifiziert bin. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber es ist natürlich logisch. Also, und das ist ja auch dieses, was es für mich so unlösbar macht, oder also für mich. Also, wo ich das Gefühl habe, das ist eben, komme ich nicht raus aus der Nummer.
Ich danke. Also, meine Idee ist, warum du nicht rauskommst, ist aufgrund deiner wahnsinnigen Verlustangst. Also, du bist identifiziert, weil so eine existenzielle Angst in dir ist, auf Ablehnung zu stoßen und auf eine existenzielle Isolation. Weil du diese Erfahrung in dir trägst, dich existenziell isoliert zu fühlen, dass es für dich weniger gefährlich ist, identifiziert zu bleiben, weil dann weißt du, was zu tun ist, damit man dich mag. Du musst dich einfach nur weiterhin anpassen. Na? Du, in dem Leben kennst du dich aus.
Ja, da kenne ich mich aus.
Pass dich an und dann passiert dir das nicht.
Ja.
Und dafür dient dir das, weil sonst, wenn du plötzlich aufwachen würdest, sagen, hey, ich bin doch völlig in Ordnung, natürlich bin ich ein freier Mensch, ich muss mich auch nicht immer anpassen, wird bei dir sofort eine Stimmung sagen, Vorsicht, 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 na, nie wieder existenziell isoliert sein. So. Das heißt, diese existenzielle Angst in dir vor dem Verlassensein und verstoßen werden, hält an dem alten Programm fest. Also die verhindert es.
Ja, das ist richtig. Das stimmt.
Und da braucht es wirklich viel Mitgefühl, Selbstmitgefühl und Überzeugungskraft, dass du wirklich sein darfst, wie du bist und dass du okay bist. Na? Und dass du liebenswert bist und dass dich da keiner verlassen wird. So, aber das braucht natürlich noch ein bisschen was mehr als ein Gespräch. Aber ich wäre schon froh, wenn du hier rausgehst und einfach mehr klare rote Fäden für dich hast, weißt du?
Ja. Ja. Nee, das nehme ich auf jeden Fall auch mit und auch nochmal eben das, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, mit dieser Angst auch verstoßen zu werden, das ist tatsächlich auch das, denke ich, ein treffendes Wort.
Und da kannst du vielleicht manchmal ertappen und umschalten machen, weißt du? Mhm. Wenn dir das jetzt wirklich so klar ist und du damit auch weiterarbeitest, was wir hier besprechen, also nochmal intensiver daran gehst, ne? Und dann merkst du vielleicht in kleinen Alltagssituationen, du sitzt gerade mit einer Freundin gemütlich zusammen und ertappst dich, dass du mal reflexartig wieder Ja sagst, obwohl du das eigentlich nicht meinst. Und dass du dir dann wirklich mit dem Erwachsenen-Ich klar machst, ne? Du hast ja auch viele ganz erwachsene, gesunde, stabile Anteile in dir. Moment mal, das ist doch jetzt nur, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, das ist doch jetzt nur die Annette. Meinst du wirklich, die würde dich jetzt verstoßen, weil du kein zweites Stück Kuchen essen willst? Was weiß ich, sie hat eine Torte gebacken, ich spinne jetzt einfach rum. So. Meinst du das jetzt wirklich? Und dann wirst du wahrscheinlich selber lachen und sagen, nein, das ist doch Quatsch. Und dann kannst du sagen, sorry, mir hat das eine Stück wirklich gereicht, war sehr lecker. Weißt du?
Ja.
Ist jetzt einfach ein konstruiertes Beispiel, ja. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber dafür musst du es merken in dem Moment. Du musst merken, oh, jetzt wollte ich schon wieder reflexartig mich anpassen. Dann mal kurz innehalten. Stimmt das wirklich, dass meine gute Freundin oder mein Partner oder wer auch immer mich verlässt? Nur weil ich ein bisschen transparenter werde? Ein bisschen klarer sage, was ich mag und was ich nicht mag.
Ja.
Und dann kannst du im Kleinen immer wieder Erfahrungen machen, oh, passiert ja gar nichts, passiert ja gar nichts. Und das sind dann auch neue Spuren in deinem Gehirn.
Mhm.
Neue Programme.
Ja, und da, wo was passiert, da ist es dann auch vielleicht einfach auch Zeit zu gehen.
Ja, aber in der Regel passiert gar nicht so viel. Es passiert eigentlich mehr, wenn man immer sich so anpasst, weil man dann oft selber diejenige ist, die Beziehungen zerstört.
Mhm.
Ne? Weil man das ja irgendwann dem anderen auch verübelt.
Ja.
Aber das fühlt sich natürlich immer noch besser an, selber zu zerstören, als ich nehme extra so bombastisches Vokabular hier, weil es sich ja auch so existenziell anfühlt. Dann ist es ja wenigstens eine eigene Kontrolle. Dann verlasse ich dich und das fühlt sich tausendmal besser an, als du verlässt mich.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay.
Ja.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr dichtes Gespräch. Vielen Dank, dass du auch so wahnsinnig offen warst und das hier alles mitgeteilt hast. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt hier raus? Oder mit welchen Gedanken?
Ja, ich gehe raus nochmal eben mit diesem Wissen um diese tiefe sitzende Angst, die im Alltag mich steuert, ohne dass ich es so merke. Und eben, ja, oft, also mich auch in Situationen steuert, wo es ja gar nicht und gar nichts Existenzielles geht.
Genau, das ist ein Automatismus. Ja. Und je öfter du den unterbrichst, indem du dir bewusst wirst, hey, schon wieder in dem Modus, ich sage ja mal, tappen und umschalten, umso mehr übst du ein, auf eine sanfte Art und Weise, immer mehr ein Stückchen zu dir selber zu kommen, ohne dass dir deswegen kotzübel sein muss, weißt du?
Mhm. Ja. Ja. Nee, das nehme ich auf jeden Fall mit und das ist, ja, in dem Ausmaß war mir das vorher nicht so bewusst. Ja. Ja,
schön.
Vielen Dank.
Danke dir auch. Vielen Dank. Es ist doch immer wieder interessant, wie eben die Psyche sich auf körperlicher Ebene ausdrücken kann, eben mit einer echten und wahren empfundenen Übelkeit, obwohl es jetzt gar keine organischen Ursachen gibt. Und dass die Psyche immer wieder so Schlupfwinkel findet, in diesem Fall zum Beispiel um das autonome Bedürfnis, diesen Wunsch einfach, ich möchte ich selber sein und ich möchte mein Leben selbst mitgestalten bei Franziska, um diesem Wunsch eben dann auch zum Ausdruck zu verhelfen, beziehungsweise auch zur Durchsetzung. Und es war ja sehr spannend, wie viele Sorten von Krankheitsgewinn wir eben auch gemeinsam aufdecken konnten. Und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass wir diese Reflexion über diese Zusammenhänge nochmal zu einer viel größeren Entscheidungsfreiheit führen wird. Euch lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Stahl aber herzlich. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.